Mein heutiges Predigtthema befasst sich mit der Erscheinung der Erscheinung Jesu vor seinen Jüngern. Ein Auftakt zu neuen Herausforderungen habe ich diese Predigt genannt. Ich werde den Text auch bitten, dass er angeschlagen wird. Lukas 24, Vers 36 bis 49. Ein sehr spannender Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium. Kurz zur Einleitung möchte ich unseren Blick auf unsere heutige Zeit richten. Wir leben ja in einer ganz besonderen Zeit. Ich glaube, ich überrasche niemanden, wenn ich das sage. Die allermeisten von euch sind sicherlich einig mit mir, dass wir uns wieder in einer schweren Krisenzeit befinden. Es herrscht wieder Krieg in Europa, weniger als 1000 Kilometer von uns weg in der Ukraine. Wir sehen leider täglich im Fernsehen Bilder von Zerstörung, Kriegsverletzten, Toten, Panzern, Drohnen und so weiter. Millionen von Menschen sind auf der Flucht, im Land selbst, in der Ukraine und im Ausland. Frauen, hauptsächlich Mütter mit ihren Kindern oder ältere Personen, die sich in Schutz bringen wollen. Andere, das habt ihr vielleicht auch gesehen, wohnen schon wochenlang im U-Bahn-Schacht. Wie kann man sowas tun, habe ich mich gefragt häufig. Im U-Bahn-Schacht, um sich vor dem Bombenhagel zu schützen. Wer von uns Älteren, ich weiß, es hat Jüngere unter uns hier auch, aber ganz besonders die Älteren, ich bin ja etwas über 70, wer von uns Älteren hätte gedacht, dass wir so etwas nochmals erleben würden. Meine Eltern haben mir davon erzählt. Und mein Papa wurde als Jugendlicher im Alter von 17 in die Armee eingezogen. Und das alles passiert wieder vor unseren Augen, nicht so weit von uns entfernt. Selbst diese Woche habe ich vom Bosnienkrieg in den 90er Jahren gehört. Dieser Krieg im Balkan dauerte, wie wir meinen, nicht lange, aber immerhin 4 Jahre lang. 92 bis 96. Und über 100.000 Personen haben dabei ihr Leben gelassen. Und über 2.000 sind seit Kriegsende durch herumliegende Minen verwundet oder getötet worden. In der Ukraine, im Donbass, dauert der Krieg schon seit Februar 2014 an. Das haben wir vielleicht vergessen. Und die massive militärische Operation Russlands, ich kann auch sagen, der Krieg seit dem 24. Februar dieses Jahres hat vieles in Europa verändert. Angst, Misstrauen und Zwiespalt ist bei vielen eingekehrt. Lasst uns nicht täuschen. Die Christen, wir sind auch davon betroffen. Ich möchte diesen kurzen Einblick in unsere besondere Zeit mit ein paar Beispielen abschließen, die mir bekannt sind, aus dem Kreis der Bibelschulen. Ich habe auf meinem Handy das Bild eines Schulleiters, der in Butscha umgekommen ist. Ich habe vor 2 Tagen erfahren, dass die Vereinigung der russischsprachigen Bibelschulen sich aufgelöst hat, weil man miteinander nicht mehr ausgekommen ist. Und das als Ergebnis des Krieges. So, wenn ich sage, dass wir Christen auch davon betroffen sind, es gibt leider auch viele große Herausforderungen für die Christen und die Gläubigen in der Ukraine und in den russischsprachigen Gebieten. Lasst uns für sie beten. Aber ich wende mich ab von unserer Zeit und komme zur Situation der Jünger, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Wie ihr es ja wisst, im Kalender stehen wir zwischen Ostern und Pfingsten. Eine ganz besonders herausfordernde Zeit für die Jünger. Die Jünger auch befanden sich in einer schweren Krisenzeit. Die Zeit nach den Osterereignissen war für sie besonders, eine besonders dramatische Zeit, geprägt von Angst, Bedrohungen, Unsicherheit und vielen Fragen. Wie geht's weiter? Jesus ist gestorben. Er ist nicht mehr da. Aber wir wissen ja, er soll auferstanden sein. Wir sind diesbezüglich besser dran. Denn wir blicken ja 2000 Jahre zurück. Und wir haben die Schrift, wir haben die Zeugnisse der Evangelisten, die uns sagen, was Sache ist. Unser Problem ist eher, dass all diese Ereignisse so weit in der Vergangenheit liegen. Sie wirken manchmal so losgelöst von den Problemen, die wir haben, von den Problemen unserer Zeit. So lasst uns mal an den Kontext der Jünger Jesu schauen. Die Erlebnisse der Jünger Jesu an Ostern waren noch ganz frisch und verwirrend. Die Evangelien erzählen, wie Jesus, ihr Meister, von einem jüdischen Trupp im Garten von Gethsemane festgenommen wurde und von der jüdischen und römischen Obrigkeit vorgeführt worden war. Er wurde wegen Volksaufruhr und Widerstand gegen die Besatzungsmacht Rom zum Tode verurteilt. In Wirklichkeit, und das wussten die Jünger, wurde Jesus von den Pharisäern und Sadduzäern, von der religiösen Obrigkeit ihres eigenen Volkes, an die Römer verraten und verurteilt. Jesu Kreuzigung hatte tiefe Trauer und Bangen um das Leben unter den Jüngern verursacht. Sie versammelten sich in Jerusalem nur noch hinter verschlossenen Türen. Johannes 20,19 sagt uns, die Türen waren verschlossen aus Furcht vor den Juden. Alle Hoffnungen auf die Einführung eines messianischen Reiches schienen zerschlagen. Ihre Träume und Hoffnungen waren in einem totalen Zerbruch. Und sie wussten nicht mehr, wie es weitergeht. Zwei der Jünger waren dabei zu erzählen, wie sie dem auferstandenen Meister auf dem Weg nach Emmaus begegnet waren. Was ganz besonders war dort passiert, auf dem Weg nach Emmaus, ist wahrscheinlich allen bekannt. Und die anderen Jünger hörten sprachlos zu. Sie waren sehr skeptisch. Insbesondere blieben sehr wichtige Fragen offen. Zuerst, was wird aus ihnen, den Jüngern? Und dann zweitens, wann würde das Reich für Israel ausgerichtet werden und die messianische Befreiung stattfinden? Apostelgeschichte 1, 6 lesen wir das. Und inmitten dieser verzweifelten Situation, wo sie hinter verschlossenen Türen versammelt waren in Jerusalem, geschah plötzlich etwas Unerwartetes. Ich steige bei unserem heutigen Bibeltext ein. Vers 36. Jesus selbst trat mitten unter sie. Vers 36 berichtet Lukas. Manchmal reden wir über jemanden. Ich weiß nicht, ob euch das sowas passiert ist. Mir ist es auch schon mehrmals passiert. Und dann plötzlich steht diese Person da. Wir wirken dann vielleicht zuerst verdutzt und fragen uns, ob er oder sie das Gespräch mitgehört hat. Sind vielleicht nicht so glücklich. Ist es euch auch schon mal so gegangen? Jesus sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Vers 36. Jesus begrüßt die versammelten Jünger mit dem Friedensgruß. Friede euch. Was für eine skurrile Situation. Hier sind sie verschanzt hinter verschlossenen Türen. Sie haben Angst. Sie wollen sich zurückziehen. Sie wollen sich abriegeln. Wie sollen sie Frieden erfahren? Sie sind doch zutiefst durcheinander. Ihre Welt ist zusammengebrochen. Und sie wissen nicht, wie es weitergeht. Es ist ein unendliches Chaos für sie. Denn mit der Todeshinrichtung Jesu waren alle ihre Hoffnungen und ihre Pläne zusammengebrochen. Ihr Lebensplan, ihr persönlicher Lebensplan war zerstört. Vielleicht kann der eine oder der andere unter uns sich an eine ähnliche hoffnungslose Situation erinnern. Denn wir auch kommen in solche Situationen. In den Versen 37 und 38 berichtet dann Lukas über die Reaktion der Jünger. Lukas hat die Reaktion der Jünger genauestens notiert und er beschreibt sie sehr plastisch. Vers 37. Sie erschraken aber und fürchteten sich. Sie sind total geschockt, dass trotz verschlossenen Türen ein Fremder plötzlich dasteht. Sie reagieren ganz menschlich. Sie geraten in Schrecken. Ich glaube, jeder von uns ist mal schon richtig erschrocken. Wisst ihr, es gibt diese körperliche Reaktion, wo man zusammenfährt. Ja? Sie sind erschrocken und haben Angst, denn sie können nicht einordnen, was geschieht. Wer könnte so trotz verschlossenen Türen eindringen? Menschlich gesehen war es doch unmöglich. Wir würden gleich fragen, wo ist der Einbrecher hergekommen? Hat seine Kreditkarte in das Türschloss gesteckt und die Tür aufgebracht, weil wir nicht abgeschlossen hatten. So einfach geht's auch, wenn man nicht abschließt. Vielleicht keine Angst machen. Menschlich gesehen war es doch unmöglich. Lukas interessanterweise verrät uns, was durch ihren Kopf ging. Er sagt uns, er schreibt, sie meinten, sie sähen einen Geist. Lukas benutzt hier den griechischen Begriff Pneuma, ein Wort aus der griechischen Antike, das sehr unterschiedlich gebraucht wurde. Pneuma steht für den Hauch, wurde auch für den Wind gebraucht und für den Geist. Und in der ersten Christenheit insbesondere Pneuma natürlich für den Heiligen Geist. Hier an dieser Stelle benutzt Lukas diesen Begriff für ein Wesen, eine Gestalt, die man sich in der Antike als etwas Materielles vorgestellt hat. So materiell, sichtbar, antastbar. Wir wissen später, hat die Gnosis diesen Begriff spiritualisiert und hat es einem fleischlichen Wesen gegenübergestellt. Damit ist die ganze Mystik, der ganze Spiritismus angewachsen. Aber zurück zu unseren Jüngern. Wie reagiert Jesus? Jesus lässt diese ungeklärte Situation nicht so. Er hakt nach. Vers 38 lesen wir, stellt er die Frage, was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Fragt er sie. Die Jünger haben ihn nicht erkannt. Wir fragen uns ja, wie ist das möglich? Wir haben immer diesen Blick 2000 Jahre später und lesen einen Bericht. Das hatten sie nicht. Wir haben natürlich immer einen Vorteil. Die Jünger haben ihn nicht erkannt. Jesus kann ihre Reaktion, ihre Ablehnung nicht verstehen. Die Emmaus-Jünger hatten doch soeben Zeugnis davon abgelegt, dass Jesus ihnen begegnet sei. Davon war nichts hängen geblieben. Ich habe euch ja vorher gesagt, sie haben skeptisch, hinterfragend diesem Bericht der Emmaus-Jünger zugehört. Welch eine Verstockung! Sind sie blind, würden wir fragen. Paulus sprach in Römer 11, 25 von solch einer Verstockung der Israeliten beziehungsweise der damaligen Juden. Uns geht es nicht anders. Manchmal wollen wir die Wirklichkeit nicht wahrhaben. Vielleicht ist sie zu schwer zu ertragen. Ein Schockzustand, ein Trauma wegen einer persönlichen Tragik oder dem Verlust einer liebgewonnenen Person oder aus einem unerklärten Grund bricht der Boden unter unseren Füßen weg. Bei den Jüngern war es auch so. Aber aus einem bekannten Grund. Die Osterereignisse sind noch so nahe. Jesu Tod, Auferstehung und angeblich sein Wiedererscheinen. Kein Wunder, dass die Wirklichkeit der Auferstehung ihnen noch so fremd ist. Das war eine dramatische Situation. Man könnte hier psychologisch interpretieren, wie es einige Bibelausleger tun. Dazu gehöre ich nicht. Einige meinen, ja, die Erscheinung Jesu, das war eine Wunschvorstellung der Jünger, ein unverarbeitetes Trauma. Aber so war es eben nicht, denn Jesus ist bemüht, ihnen ihre Augen zu öffnen. Dafür liefert er ihnen mehrere Beweise. Er gibt sich viel Mühe, ihnen zu zeigen, dass seine Auferstehung Wirklichkeit ist. Und wir gehen einen Schritt weiter. Vers 39 bis 47. Jesu Identitätsbeweise. Lukas nimmt sich viel Platz hier in seiner Erzählung, um zu beschreiben, wie Jesus ihnen sagt, schaut hin, wer ich bin. Ich bin, der unter euch war. Jesus liefert den Jüngern drei Beweise, um seine Identität klarzustellen. Ich möchte auf eure Aufmerksamkeit, auf diese einzelnen Beweise hinführen. Er appelliert sowohl an ihre physiologische Wahrnehmung, so die Sinnesorgane, das Tasten, das Sehen. Er wendet ihre Aufmerksamkeit auch auf die Heilsgeschichte Gottes, sehr wichtig. Aber kommen wir zum Ersten, die physiologische Wahrnehmung, die Sinnesorgane. Ein Naturwissenschaftler würde heutzutage sagen, ich will durch eine Versuchsreihe beweisen, dass meine Entdeckung der Wirklichkeit entspricht. Wir würden von empirischer oder erfahrungsbezogener Beweisführung sprechen. Ein Nachweis oder eine Veranschaulichung anhand von greifbaren Beispielen. Zum Beispiel, ganz klein, vielleicht haben einige von euch den Film Die Charité gesehen. In diesem Film wird dargestellt, wie verschiedene Mediziner Impfstoffe gegen unterschiedliche ansteckliche Krankheiten entwickelt und getestet haben. Ich unterstreiche getestet. Wir wissen ja um den ganzen Streit über die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe. Was hat man sich da gestritten? Man hat noch nie nebenbei eine Krankheit gehabt, wo man so viele Impfstoffe entwickelt hat, um diese Krankheit zu überwinden, wie das der Fall bei der Corona-Krankheit war. Ohne gültigen Nachweis wird heutzutage keine Erkenntnis als wissenschaftlich fundiert angenommen. Ich denke, das wissen wir. Jesus, interessanterweise, er bringt zuerst für die Jünger einen logisch, physiologisch auch nachvollziehbaren Nachweis. Was macht er? Sein erster Beweis ist anhand der menschlichen Sinne. Die Wahrnehmung mit Sinnorganen. Sehen und Fühlen. Vers 39. lesen wir: Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und Füße. Jesus bietet ihnen einen für sie zugänglichen Beweis an. Sie sollen seine Wundmale sehen und tasten. Ich glaube, wir wären auch dabei. Wir würden auch überzeugt sein durch solch einen Beweis. Dies sollte sie völlig überzeugen. Jedoch war die Skepsis noch nicht ganz aus dem Weg geräumt. Sie wunderten sich immer noch: Wie ist es möglich, dass Jesus auferstanden ist? Eine leibliche Auferstehung, das ist doch unerhört. Oder man denkt an Lazarus oder an die Tochter des Jairus. Wie soll Jesus als Auferstandener in leiblicher, greifbarer Gestalt erscheinen? Dies ist doch unerhört. Man wird uns doch nicht glauben, sondern für Spinner, für Illuminati halten. Im besten Fall würden die Leute uns als Mitglieder einer mystischen oder einer geheimen Gesellschaft darstellen. Im schlimmsten Fall riskieren wir als Jünger Jesu, die sowas behaupten, als Unterstützer einer gefährlichen Widerstandsbewegung gegen Rom oder vielleicht als gefährliche religiöse, pseudomessianische Gruppe wahrgenommen zu werden und dann im Gefängnis landen. Wir wissen, einige von ihnen sind im Gefängnis gelandet. Petrus und andere. Festgenommen von den damaligen jüdischen Leitern. Dies könnte alles böse Folgen haben. Sie haben Grund, Sorgen zu haben. Ganz feste Gründe. Jesus erkennt ihre Verwirrung und ihren Unglauben. So bietet er ihnen einen weiteren Beweis an. So kommen wir zum zweiten Beweis, Vers 41 bis 43. Der Nachweis anhand vom Essen. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Hier habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor. Und er nahm's und aß vor ihnen. Das, um unter Beweis zu stellen, dass er wahrhaftig Mensch ist. Er wollte ihnen vorführen, dass er ganz normal essen kann. Und dafür verzehrt er ein Stück gebratener Fisch, die Speise der einfachen Leute vor ihren Augen. Welchen anderen Beweis brauchte es jetzt noch, um sie zu überzeugen? Wir denken, naja, ist doch unmöglich. Jetzt endlich müssten sie glauben. Jesus als allerhöchster Beweis wendet sich der Schrift zu, die er auf sich selbst auslegt. So kommen wir zum dritten und letzten und höchsten Beweis, Vers 44 bis 46. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Lukas führt dann weiter aus, beschreibend, da öffnete er ihnen das Verständnis, das gehört auch dazu, bitte schön, dass wir verstehen, so dass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass Christus, so der Messias, leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Dieser dritte und letzte Beweis, wir können ihn als heilsgeschichtlicher Beweis nennen, ist der letzte und der höchste Beweis. Jesus erhebt einen ganz wichtigen Anspruch, nämlich, er ist die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen. Er ist der eine wahre Messias Gottes, der leidende Knecht Gottes aus Jesaja 53, der die Sünden der Welt trägt. Die Jünger als gläubige Juden glaubten an die hebräischen Schriften. Sie waren Gottes Wort für sie. So ist der Glaube an den einen Schöpfergott und an seine Offenbarung durch Mose und die Propheten die Glaubensgrundlage, die Voraussetzung für den Glauben an Jesus Christus, den Messias Gottes. Wie es heißt, Jesus öffnete ihnen das Verständnis, sodass sie die Schriften verständen. In anderen Worten, er erklärte ihnen, wie sie mit der Schrift umgehen sollten, sie auslegen sollten, nämlich, dass Jesus der Mittelpunkt der Schrift ist. Er ist die Erfüllung der Verheißungen. Jesus Christus ist die Mitte der Schrift. Nicht länger das Volk Israel. Jetzt ist es soweit. Ihre Augen des Glaubens wurden geöffnet. Und sie haben Jesus als den gekreuzigten und Auferstandenen erkannt. Sie haben das Osterbekenntnis für sich aufgenommen, verinnerlicht. Jesus hat gelitten zur Vergebung der Sünden und ist auferstanden am dritten Tag. Sie sind jetzt bereit, mit ihm einen Schritt weiter zu gehen. Was heißt, ein Schritt weiter zu gehen, wenn wir selber das Heil Gottes erfahren haben? Das heißt, ganz einfach, Zeugnis davon abzulegen. Zu sagen, was Gott durch Jesus Christus in mir geschaffen hat, was Neues eingepflanzt hat. Ab Vers 47 bis 49 können wir dann lesen, wie sie einen ganz neuen Auftrag bekommen. die Beauftragung der Jünger. Jesus gibt ihnen einen Auftrag und verspricht ihnen eine Zurüstung. Sehr wichtig. Zuerst mal, wie sieht der Auftrag aus? Vers 47 und 48. Dass gepredigt wird in seinem Namen Buße, zur Umkehr, zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen, sagt Jesus den Jüngern. Merkt ihr, sie sind jetzt ein ganzes Stück weiter gekommen. Nach dem großen Durcheinander wurde ihr Leben neu geordnet. Und Jesus richtet jetzt einen Aufruf an sie. Sie bekommen eine Aufgabe. Zeugnis vom wiedergewonnenen Glauben zu geben. Sie sollen nicht aus Angst stumm bleiben, so wie sie es vorher waren, hinter verschlossenen Türen. Nein, sie sollen nicht, was passiert war, verdrängen oder verschweigen, das, was alles mit Jesus passiert ist. Jesus appelliert an sie. Und hier benutzt der Text den Imperativ, ihr sollt. Fangt an, seid Zeugen. Die Aufgabe drängt. Wenn ihr als unmittelbare Zeugen sie nicht erfüllt, wenn ihr nicht Zeugen seid, ihr meine Jünger, wer wird es dann tun? Wer soll diese Aufgabe übernehmen? Wenn wir als Christen nicht Zeugnis von unserem Glauben ablegen, wird die christliche Botschaft verstummen. Glaubt ja nicht, dass es genügt, Gideon-Bibeln in Hotelzimmern zu hinterlassen. Ich bin nicht dagegen, ich finde es etwas ganz Tolles. Oder dass es genügt, christliche Fernseh- und Radioprogramme anzubieten. Nein, es braucht Freundschaftsevangelisation. Es braucht dich und mich, die darüber zeugen. Das ist immer noch das effektivste Mittel der Verbreitung des Evangeliums. So, die Jünger sollen in Jerusalem beginnen. Da, wo wir sind, da, wo sie sind. Und da, wo wir stehen auch, sollen wir zuerst Zeugen sein. Sie sollen ihren Verkündigungsdienst, ihr Zeugnis an alle Völker richten. Das war schon eine schwere Aufgabe damals, denn sie waren es ja gewohnt, nur Kontakt mit den Juden zu haben und nicht den Heiden. Die Heiden haben sie gemieden. Aber die sollten sie jetzt auch erreichen. Die Geschichte erzählt uns, dass die Heidenmission sogar noch erfolgreicher war als die Judenmission. Die Heiden waren bereit, das Evangelium Jesu Christi aufzunehmen. Und die Juden haben sich dagegen gestemmt. Aber das ist ein ganz besonderes Thema noch. Sie sollten noch für ihren Dienst ausgerüstet werden, vorbereitet werden. Und das ist mein letzter Punkt in dieser Erzählung. Vers 49 beschreibt diese letzte notwendige Zurüstung. Wir lesen: Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr sollt aber in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Ist uns allen wohl bekannt, Jesus selbst verspricht ihnen Beistand. Er erkennt, aus ihrer eigenen Kraft können sie es nicht tun. Zeuge sein und überzeugend davon reden. Ihr werdet ausgerüstet werden mit Kraft aus der Höhe, heißt es. Dies war natürlich ein klarer Hinweis auf die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten über die junge Christenheit. Wir haben ja immer diese 2000 Jahre, die uns helfen, dass wir einen besseren Einblick haben. Es gab eine wichtige Bedingung dazu. Was heißt das? Die Jünger sollten vor Ort bleiben, beziehungsweise in Jerusalem bleiben, warten. Etwas sehr Schwieriges manchmal. Um den Segen Gottes erwarten. Ich habe eine sehr wichtige Frage. Verlässt sich denn auf die heilige Christenheit? Auf diese Kraft aus der Höhe. Verlasse ich mich noch auf diese Kraft aus der Höhe? Das ist eine ernsthafte Frage, die wir uns stellen müssen. Christi Mission, Jesu Mission ist eine himmlisch gesteuerte Mission. Es braucht Kraft aus der Höhe, um Glauben an Gott und sein Heil in Jesus Christus hervorzubringen. Es braucht heutzutage noch mehr Kraft, glaube ich, weil wir eine sehr rational ausgerichtete Gesellschaft sind. Wir wollen alles nachweisen und erklären. Und wir sind so säkularisiert. Aber ein vernünftiger, rationaler Beweis der Existenz Gottes genügt nicht, um jemand zu Gott zu führen. Es braucht mehr. Es braucht mehr, um jemand zu einem persönlichen Glauben an Jesus Christus zu führen. Es braucht dringend diese Kraft aus der Höhe. Es braucht Gottes übernatürliches Eingreifen, um Menschen in eine neue Beziehung mit Gott zu führen. Ich kann es nicht mit 1 plus 2 oder mit A plus B erklären, verständnisvoll erklären, was geschieht. Aber ich weiß, Gott, der Heilige Geist, muss mir begegnen. Und es muss ein Funken entstehen im Leben einer Person. Und dann kann neues Leben aufkommen. Ich komme zum Schluss. Ich appelliere heute Morgen an zwei Gruppen von Personen unter uns. Und auch ganz besonders an die, die uns im Livestream zuhören. Vielleicht erkennt ihr euch unter denen. Die erste Gruppe. Vielleicht erkennen sich einige unter uns folgendermaßen. Ihr fragt nach Beweisen für den Glauben an Jesus Christus. So wie die Jünger danach gefragt haben und gerungen haben. Ich möchte euch heute Morgen einladen, diesen Schritt zu machen, den Glaubensschritt zu wagen. Ich kann euch keinen Beweis per A plus B anbieten, dass es Gott gibt. Es gibt keinen streng rationalen Beweis an Gott. Den gibt es nicht. Aber ich kann davon zeugen, dass Jesus in mein Leben eingetreten ist und Gott eine Wirklichkeit für mich geworden ist. Es gibt unzählige Zeugnisse aus 2000 Jahren, Zeugnisse von Millionen von Menschen. Ich weiß, der Glaube an Jesus Christus ist ein Wagnis, ein Spagat, etwas sehr Persönliches, das eine persönliche Entscheidung für Christus erfordert. Denn, wie es in unserem Predigttext heute Morgen steht, Jesus will sich euch offenbaren, einem jeden. Er redet auch noch heute zu einem jeden von euch und ruft euch auf, zu sehen, zu glauben und nachzufolgen. Er möchte eure Augen öffnen, deine Augen öffnen und dir das Verständnis geben, ein geistliches Verständnis, so wie die Jünger es erfahren haben. Und ich kann euch noch Mut machen und sagen, habe den Mut, Gott zu begegnen, Jesus zu begegnen. Und letztlich ein Aufruf an eine zweite Gruppe unter uns und unseren Zuhörern im Livestream. Vielleicht erkennt ihr euch in dieser zweiten Gruppe. Ihr habt Ostern miterlebt. Seid mit den Jüngern jetzt erleuchtet worden. Ihr teilt dieses Osterbekenntnis und die großartige Hoffnung, die daraus entstanden ist. Aber vielleicht seid ihr in der Nachfolge Jesu nicht weitergekommen. Woran hängt es noch? Fehlt es euch an Kraft aus der Höhe? Fehlt es euch an einem Pfingsterlebnis? Bittet Gott darum, dass er euch segnet und ausrüstet, sodass ihr Zeugnis ablegen könnt von eurem persönlichen Glauben. Das wird dann auch viel einfacher fallen, glaube ich. Ihr seid, wir sind, ich bin Botschafter Jesu Christi. Berufen, Zeugnis vom persönlichen Glauben abzulegen. Ich will in der Nachfolge Jesu, ausgerüstet mit Kraft aus der Höhe, weitergehen. Möge Gott mir helfen, ein wahrhaftiger Zeuge Jesu Christi zu sein. Ich schließe jetzt noch diese Predigt mit einem Gebet. Herr Jesus, du bist lebendig. Und wir danken dir für deine Gegenwart. Wir wissen, du willst einem jeden Einzelnen, der diese Predigt gehört hat, begegnen. Begegnen in der Liebe. Begegnen mit deinem Heiligen Geist, oh Gott, der Neues schafft. Und ich bitte heute Morgen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, schaffe etwas Neues in jedem von uns. Berühre uns. Gib uns neue Hoffnung. Gib uns neue Kraft. Und zeig uns den Weg. Wir danken dir, dass wir nicht alleine gelassen sind, sondern wie du es mit den Jüngern gemacht hast, du hast ihnen geholfen, bis sie verstanden haben und bereit waren, dir nachzufolgen und deinen Auftrag auszurichten. So bist du auch mit uns heute Morgen. und du gibst uns die Kraft dazu, deine Zeugen zu sein. Wir danken dir und wir preisen dich. Amen.